Ja, guten Morgen. Ausruhen. Ausruhen, darum soll es heute gehen, um Pause. Oder wie komme ich wirklich zur Ruhe? Pause machen, wie geht das am besten oder effektivsten? Dazu gibt es zig Literatur, viele, viele Empfehlungen. Jede Menge schlaue Menschen haben sich da schon dazu Gedanken gemacht. Und auch sehr, sehr viel dazu geschrieben. Sogar bei den beratungsresistentesten Menschen, wie zum Beispiel den Ärzten, ist es auch schon angekommen, dass gezielt integrierte Pausen im Alltag durchaus Sinn machen und dass das die Effektivität oder Konzentration, die Aufmerksamkeit oder Leistungsfähigkeit erhalten kann oder sogar steigern kann. Aber heute soll es nicht um Effektivität oder um Steigerung von Leistung gehen, sondern um Markus 6 und Matthäus 11. Da geht es um Ausruhen, da geht es um zur Ruhe kommen, da geht es um Ruhe für die Seele. In Markus 6, da steht in Vers 30 eine Stelle, wo die Jünger zu ihrem Herrn zurückkommen. Markus 6, Vers 30, da steht, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Und in Matthäus 11, da steht, Vers 28, kommt zu mir, sagt der Herr Jesus, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen, oder ich werde euch Ruhe geben, oder ich werde euch erquicken, je nachdem, welche Übersetzung man liest. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Spätestens in der ersten Schulklasse lernt man ja Pausen kennen und auch schätzen. Aber nicht erst in der Schulzeit sind Ruhephasen für uns, oder seit der Schulzeit sind Ruhephasen für uns gut. Es gibt schon viel länger diese Idee. Es ist eine göttliche Ordnung. Gott selbst hat es so gemacht. Gott selbst hat in der Schöpfung, kennen wir alle, in 1. Mose 2, am siebten Tag geruht. Und er hat uns in seinem Bild geschaffen. Und was gut für Gott ist, ist auch gut für uns. Er hat in seinem Volk, dem Volk Israel, immer wieder Pausen gegeben, immer wieder Anordnungen gegeben, auch im Gesetz für Pausen. Für Ruhezeiten, der Sabbat oder auch für die Landwirtschaft, das Sabbatjahr, wo einfach auch die Erde sich erholen sollte. Also, der Plan von regelmäßigen Pausen ist älter als Hirnforschung, ist älter als Gesellschaftswissenschaft und ist auch älter als unsere Gedanken. Die Idee kommt von der Zeit vor Grundlegung der Welt, nämlich von Gott selber. Und so gibt es in Markus 6 eine Einladung von dem, der vor Grundlegung der Welt dabei war, dem Herrn Jesus selber. Nach der Aussendung der Jünger, das war in Markus 6, der Vers 7, da steht, Jesus zog durch die umliegenden Dörfer und lehrte. Er rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Da sind sie ausgesendet worden, zu zweit, sind gegangen und haben viel erlebt. Und dann das, was wir gelesen haben in Vers 30, dann kamen sie zurück und dann lädt er sie ein, auszuruhen. Warum? Das ist gleich der nächste Vers, die Begründung steht dahinter. Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt, denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Diese Unruhe, diese Nervosität, diese Rastlosigkeit, die Hektik, das ist jetzt die Verbindung von Markus 6 zu deinem und zu meinem Leben. Heute gibt es auch genug von dieser Unruhe. Aber dieser Text von Markus 6 kann man auch deswegen auf uns anwenden, weil wir erstens auch Jünger sind, weil wir zweitens auch ausgesendet sind nach Matthäus 28. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und weil Gott uns kennt und uns liebt und besorgt ist um uns, genauso wie damals um die Jünger, ist er auch das um uns. Und er weiß ganz genau, dass wir oft nicht zur Ruhe kommen, manchmal nicht können, manchmal nicht wollen. Wie in Markus 6, so ist es auch in unserem Leben oft recht nervös, rastlos, Hektik im Alltag, ihr kennt das alle, Termine ohne Ende, Arbeit ohne Ende, dauernd ist irgendwas, was dich von der Ruhe abhalten will. Einen Unterschied gibt es vielleicht zu Markus 6, zumindest wenn ich so schaue, die hier sitzen, die sehen so aus, als hätten sie alle immer noch genug Zeit zum Essen. Die Jünger hatten das nicht, die hatten da echt keine Zeit. Gut, wie lang das war, ich weiß es nicht, da steht auch nichts dazu. Die Jünger, weiß man nicht. Aber trotzdem zeigt es einfach, da war Unruhe. Und diese Unruhe kenne ich aus meinem Alltag, die kennst du aus deinem Alltag. Und manchmal ist es nicht so sehr jetzt diese heftigen Termine, ja, überall ständig Nachrichten, wer weiß was, oder einfach viel zu tun, sondern dann ist es manchmal auch diese innere Unruhe, diese Rastlosigkeit der Seele, durch dieses Gedankenkarussell ständig an irgendwas zu denken, was du vielleicht gar nicht willst oder was dir einfach immer wieder in den Kopf geht, Sorgen, Ängste, Ängste von heute, Ängste für morgen, oder Frust und Enttäuschung, weil irgendwas nicht geklappt hat. Heute oder gestern war irgendwas ganz Blödes. Und immer wieder holt dich das ein. Vielleicht ist es aber auch Unruhe, weil um dich herum einfach viel zu viel Ruhe ist. Weil es dich total nervt, diese Langeweile. Weil nichts los ist. Kein Gespräch, keine Gesellschaft. Du fühlst Einsamkeit und bist deshalb so unruhig. Oder es fehlt an Action in deinem Leben. Du suchst Abenteuer. Du willst mal richtig was erleben. Nicht diesen lahmen Alltagskram. Und dich zerreißt es fast, weil du das einfach nicht mehr so willst. Diesen langweiligen Schulkram oder diesen immer gleichen Job. Immer das Gleiche jeden Tag. Und du hältst es nicht mehr aus, weil es dich nervös macht, weil es dich umtreibt. Und du willst ausbrechen. Vielleicht quält dich aber auch Unruhe, ja, weil du selbst mit dir nicht klarkommst, weil irgendwas nicht klappt, weil du was machen willst und es geht nicht, weil du was können willst und du kannst es nicht, weil du irgendwas an dir hast, was dich nervt, dein Aussehen oder dein Gehabe oder irgendwas und du hast da keinen Bock mehr drauf. Vielleicht hast du auch auf gar nichts mehr Bock, so wie der Elia, da kommen wir später noch drauf. Möglicherweise, und ich denke, am wahrscheinlichsten ist es bei uns allen, so ein Mischmasch, sowas Unruhe von außen, Unruhe von innen. Und woher kommt das? Ein großer Anteil, denke ich, ist der Teufel, der eben genau das will. Der will uns unruhig machen, der will uns nervös machen, der will uns immer wieder einreden, wir brauchen nicht diese Ruhe, zu der Herr Jesus hier einlädt. Aber auch nicht nur dieser Alltagsstress, nicht nur diese Probleme, die wir so mit uns rumschleppen, sind Ursache für Ruhelosigkeit. Auch wenn du so einen richtigen Lauf hast, wenn du so richtig gut unterwegs bist, wenn motiviert und begeistert bist, voll im Saft stehst, kann es auch sein, dass du ruhelos bist und es vielleicht nicht mal merkst. In Markus 6, die Jünger waren vielleicht gar nicht müde, haben es vielleicht nicht empfunden. Vielleicht hat sie das im Moment auch überhaupt gar nicht gestört, dass sie nichts essen können. Diese Ruhelosigkeit war ihnen vielleicht nicht bewusst, vielleicht doch, vielleicht war es ganz gut so, vielleicht haben sie sich gefreut, vielleicht waren sie so begeistert, guck mal, was wir alles erlebt haben, hier, wir haben alles erzählt. Und was macht der Herr Jesus? Der weiß ganz genau, was sie brauchen, der weiß ganz genau, was dran ist. Und er lädt sie ein und sagt, kommt, wir gehen mal an einen einsamen Ort, wir ruhen mal aus. Ich merke das, ihr braucht das. Und das ist das Tolle, dass wir diesen Herrn haben an unserer Seite, der uns genauso einlädt, immer wieder, der wirklich so väterlich uns in den Arm nimmt und sagt, komm du mal beiseite, ein bisschen Ruhe tut dir gut, deine Seele braucht das. In Hebräer 4, da steht das Angebot Gottes. Hebräer 4, Vers 2 ist das Angebot, in seiner Ruhe teilzuhaben. Ich lese es ganz kurz vor. Hebräer 4, Vers 1 am Ende. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Also, es geht darum, an Gottes Ruhe teilzuhaben. Eine besondere Ruhe, das ist etwas anderes als Chillmahl oder als Meditation mit irgendwelchen Figuren oder und was weiß ich, oder autogenes Training oder Muskelentspannung nach Jakobsen oder Yoga oder was ihr euch auch alles überlegt. Da geht es um Ruhe finden für meine Seele, so wie wir es in Matthäus 11 gelesen haben. Und wenn wir ehrlich sind, ist es das, was wir eigentlich suchen. Ruhe der Seele. Keine Ruhe im Sinne von einfach still sein und irgendwie mal ja möglichst die Klappe halten, möglichst lange, einfach nur schweigen, mal nichts sagen, lautlos sein. Nein, wir suchen diese Entspanntheit der Seele, die Ruhe, diesen Frieden im Herzen, gespeist aus einer ewigen, nicht erschöpfbaren Quelle. Mitten im Leben stehen, egal was passiert, ob Action, ob Abenteuer, ob Vollgas oder der routinierte Alltag, trotzdem Ruhe zu haben im Herzen. Ein Beispiel, ein wunderbares Beispiel, ist der Herr Jesus in dem Boot auf dem See Genezareth, wo der Sturm kommt und er im Boot liegt und schläft. Diese Ruhe, die wünschen wir uns, egal was der Alltag drumherum tobt und macht. Aber selbst wenn wir diese Sehnsucht vielleicht nicht so empfinden, gibt es einen klaren Auftrag von Gott. Vor Gott sollst du stille sein, einfach weil er der Chef ist, weil er im Regiment sitzt. In Habakuk 2, Vers 20 steht, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm still, alle Welt. Gott, nicht du und nicht ich, ist die erste und letzte Instanz. In Sacharja 2, da steht Vers 17, alle Menschen seien still vor dem Herrn, denn er hat sich aus seiner heiligen Wohnung aufgemacht. Wir sollen vor Gott still sein, aber nicht nur einfach so als Auftrag, sondern sogar auch, weil Verknüpfungen damit verbunden sind. Vier Stellen aus den Psalmen. Im Psalm 46 steht Vers 11, seid still und erkennt, dass ich allein Gott bin. Psalm 62, Vers 2. Meine Seele ist still vor Gott, von ihm kommt meine Rettung. Und Psalm 62, Vers 6. Aber sei still vor Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Und in Psalm 116, Vers 7 steht, komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes oder hat dir Gutes erwiesen. Wie komme ich zur Ruhe? Was ist die Voraussetzung für wahre Ruhe? In Hebräer 4, wo ich den Vers gelesen habe, dass Gott uns einlädt, steht in Vers 3, wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen. Und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe, an der Ruhe, auf die Gott sich bezog. Wir glauben, denn wir, die wir glauben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. Wahre Ruhe bedeutet Gemeinschaft mit Gott. Und die Grundvoraussetzung ist, an den Sohn Gottes, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Auch wenn der Teufel immer wieder uns einreden will, dass wir anders zur Ruhe kommen können. Und vor allem will er uns davon abhalten, bei ihm zur Ruhe zu kommen, bei Gott. Er will nicht, dass wir mit Gott Zeit verbringen. Und ich denke, das kennt auch jeder von uns, dass wir uns hinsetzen wollen und wir merken, ach, jetzt wäre eigentlich Zeit. Ich schlag die Bibel auf und will was lesen. Ja, und dann werde ich plötzlich so müde. Ja, plötzlich kann ich gar nicht mehr lesen. Oder mir kommen Gedanken in den Kopf. Mann, das wollte ich machen, das wollte ich machen. Ach ja, schnell das noch. Komm, dann lese ich danach. Ja, kennt ihr alle. Das ist der Teufel, der uns da abbringen will. Und der uns immer wieder einreden will. Es gibt so viele schöne Sachen, um Ruhe zu kriegen. So viele schöne Sachen, um Frieden für dein Herz zu finden. Aber wir wissen alle, weder unser Urlaub, noch unser Hobby, noch die Mediathek, Filme, Serien, Blockbuster, Kino, was auch immer, Wellness, Sport, Berggehen, lecker essen gehen, Cocktail, Rotwein, Weißbier, das macht deine Unruhe nicht weg. Nur bei ihm gibt's wahre Ruhe. Aber was setzt das voraus? Und dazu möchte ich jetzt, wie vorhin angekündigt, auf den Elia zu sprechen kommen. Elia in 1. Könige 19. Elia, ein Prophet Gottes, ein Mann Gottes, der viel mit Gott erlebt hat und der erlebt eine besondere Situation. 1. Könige 19, Vers 11, da steht, er sagte, das ist Gottes Stimme, geh hinaus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und sieh, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er das Gesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und sieh, da kam eine Stimme zu ihm und sagte, was tust du hier, Elia? Bevor die Stille kommt, bevor der Elia dieses stille, sanfte Sausen hört, gehen erst Sturm, Erdbeben und Feuer voraus. Kurz zu dieser Geschichte von dem Elia. Der Elia als Prophet Gottes war auf dem Berg Karmel und hat das Wirken Gottes erlebt. Und zwar in mächtiger Art und Weise. Könnt ihr gerne nachlesen in 1. Könige 18. Da ist es so, dass der ja ein Brandopfer opfert oder da hinstellt, das machen einmal die Baalspriester und einmal er. Und dann geht es darum, welcher der richtige Gott ist und welcher denn jetzt da letztendlich auch dieses Brandopfer annimmt. Und dann ist das so, dass er dieses Wirken Gottes erlebt und das auch den anderen und dem Volk demonstriert. Und zwar, da kommt Feuer vom Himmel, Gottes Feuer nimmt oder frisst dieses Brandopfer, das Holz, die Steine, die Erde und diese jede Menge Wasser, was er noch darüber geschüttet hat, und frisst es alles auf. Dann schlachtet er, der Elia, mehrere hundert Priester oder Propheten von dem Baal. Und danach kommt dann diese Phase, wo er Morddrohungen kriegt von der Isabel, von der Frau von dem König Ahab, und er bekommt Angst. Und er wird depressiv und im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde, weil er dann sagt, er bat, dass seine Seele stürbe. Dann wird er von dem Engel des Herrn gestärkt und nach einem Marsch von 40 Tagen und 40 Nächten kommt er an den Berg Gottes, den Horeb, und eine Nacht übernachtet er dann in der Höhle und dann kommt diese Situation hier. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, was soll das denn? Ja? Also erst Wind, dann Erdbeben, dann Feuer. Gott hätte doch gleich da sein können. Aber das war kein Versehen, kein Zufall, auch kein Versteckspiel. Bei Gott hat alles seinen Sinn, auch dieser Wind, auch dieses Erdbeben, auch dieses Feuer. Was bedeutet das jetzt für mich und was hat das mit Markus 6 zu tun? Bevor du stille wirst, bevor du stilles, sanftes Sausen von Gott hören kannst, muss etwas passieren, muss ein Zerbrechen vorausgehen. Da braucht es Sturm, und Wind, ein Wetter, das deine Selbstsicherheit zerstört, deine Machtlosigkeit dir vor Augen führt. Und dann kommt ein Erdbeben, so gewaltig, dass dir alles unter den Füßen wegreißt, dass alles, worauf du dich verlässt, ins Wanken gerät. Dein Fundament bricht weg. Und dann kommt das Feuer. Feuer als ein Zeichen des Gerichtes Gottes, Gottes heiliges Gericht über unser Gewissen. Er deckt alles auf, was wir so denken. Er deckt alles auf, was tief in meinem Herzen steckt. Und so bricht und zerbricht der Herr dein und mein stolzes Herz. Und zwar nicht, um uns vorzuführen oder um uns zu vernichten oder um uns kaputt zu machen, sondern um den Menschen überhaupt bereit zu machen, wahrzunehmen, Gott wahrnehmen zu können, in Gottes Nähe und Gegenwart überhaupt kommen zu können. Nicht, um uns kaputt zu machen, sondern um uns zu retten, so steht es in Johannes 3, Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten durch ihn. Und der Glaube an Gott ist und bleibt der Schlüssel. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn du an ihn glaubst, dann tilgt er deine Schuld wie eine Wolke und deine Sünde wie den Nebel. Wende dich zu ihm, denn er erlöst dich. So steht es in Jesaja 44, Vers 22. Also, die grundsätzliche Umkehr zu Gott, die Bekehrung zu ihm hin, ist essentielle Voraussetzung, um Ruhe zu finden, um wahre Ruhe zu finden. Aber Moment, hier in Könige, da ging es ja um den Elia. Ja? Der Elia war doch Prophet Gottes, der war doch ein Mann Gottes. Das war so ein Mann, der hat schon viel Erfahrung mit Gott gemacht. Egal, auch wenn du schon viele Jahre mit Gott gehst, auch wenn du schon lange, lange, lange her dich bekehrt hast, auch dir gilt dieses, dass es nötig ist, dass dein Herz zerbricht, dass du dich wieder neu dazu bereit machen lässt, dass du dich nicht immer wieder selbst in den Vordergrund stellst, sondern dass du versuchst, mit Gottes Augen die Dinge zu sehen, sensibel zu bleiben für sein sanftes Sausen. Wir würden ja manchmal gerne so richtig reinschlagen. Wir würden ja manchmal gerne, dass Gott mal so richtig klar einfach mal voll draufhaut. Aber Gott hat andere Pläne manchmal als wir. Und Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Stell dir das vor, die Situation, ein Riesensturm, ein richtiges Wetter, ja, dass die Berge zerreißen. Dann ein Erdbeben, dann ein Feuer und dann wird es still. Wie oft erlebst du das vielleicht auch wie ich, dass wir uns beeindrucken lassen von Umständen, da reicht schon ein bisschen Wind, ja, oder ein bisschen Wackeln oder vielleicht ein kleines Flämmchen in meinem Leben oft genug, um mich aus der Bahn zu werfen und dann überhaupt gar nicht mehr zu wissen, was soll ich jetzt und überhaupt gar nicht mehr bereit zu sein, noch auf Gott zu hören. Ich verliere die Sensibilität, die Antenne. Aber dazu lädt Gott uns immer wieder ein. Er möchte uns in die Ruhe führen, unsere Seele beruhigen und uns ausruhen lassen. Aber wir hören manchmal nicht. In Hiob 33, Vers 14 steht, denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, nur beachtet man es nicht. Das ist eine Herausforderung für uns alle, für jeden. Egal, ob du Gott nicht kennst, ja, dann ist es Grundvoraussetzung, dass du gläubig wirst, dass du ihm deine Sünde bekennst und dann lernst, wie er dir Schuld vergibt und dann erstmals richtig Ruhe findest. Genauso aber auch jeder wiedergeborene Christ braucht das immer wieder. Und wenn wir nicht zur Ruhe kommen und nicht merken, was Gott will und sein Reden nicht verstehen und manchmal auch einfach seine Stille nicht verstehen, dann kann es sein, dass wir vergessen haben, was die Voraussetzung ist. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, so steht es in Apostelgeschichte 16, Vers 31. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Immer wieder stütze ich mich auf meinen Verstand, steht in Sprüche 3, Vers 5. Und der Herr ist nah bei denen, deren Herz zerbrochen ist. Psalm 34, Vers 19. Und ganz oft steht in der Bibel, in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und auch in Offenbarung, wer ein Ohr hat, der höre. Noch ein Gedanke, vielleicht zu Schweigen und Stille von Gott. Gott offenbart sich jetzt nicht immer nur in Stille, nicht immer nur ein sanftes Sausen. Gott kann anders. Das gibt es viele Beispiele und wir haben ja auch davon gelesen mit dem Feuer, oder zumindest habe ich erzählt von Elia, wie er das erlebt hat, dieses Feuer, was da dieses Brandopfer gefressen hat, oder der Mose, wie er diesem Feuer, diesem brennenden Dornbusch begegnet und da begegnet er Gott. Im Psalm, im Volk Israel gibt es viele, viele Beispiele, wo auch Gott nicht in Sausen oder Sanftem oder Stille begegnet ist, sondern wirklich deutliche Worte gefunden hat. Psalm 18, Vers 8 und 9, da steht zum Beispiel auch, da ging ein Grollen und ein Beben durch die Erde. Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge, sie erzitterten und erbebten, denn der Herr geriet in Zorn. Rauch quoll aus seiner Nase, verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund, glühende Kohlen brachen hervor. Und in Psalm 50, Vers 3 steht, unser Gott kommt, ganz sicher, unser Gott kommt. Und er wird nicht schweigen. Verzehrendes Feuer geht ihm voraus, gewaltige Stürme brausen rings um ihn her. Was bedeutet dann diese Stille aus 1. Könige 19? Diese Stille bedeutet Liebe und Gnade. Gott sieht jedes Elend auf dieser Welt, jedes Unrecht auf dieser Welt. Er sieht es. Und trotzdem schweigt er, weil er uns liebt, weil er gnädig ist. Und er schweigt so sehr, dass er seinen Sohn ans Kreuz schickt. Und der Herr Jesus schweigt, obwohl er direkt konfrontiert wird, ausgelacht wird. Alles wird ihm an den Kopf geworfen und er schweigt. Schweigt still, stumm vor seinen Scherern, so wie es in Jesaja 53 steht. Jesus hat kein Wort geantwortet, als Pilatus ihm eine Antwort entlocken wollte, aus Liebe für dich und mich. Gott ruht, Gott schweigt. Das steht in einem Vers in Zephania 13, Vers 17. Da steht, Gott ruht oder Gott schweigt in seiner Liebe. Ein wunderbarer Vers. Aber er verstummt nicht vor Schreck oder vor Sprachlosigkeit oder Schüchternheit, sondern aus Liebe, weil er Menschen retten will. Er ruht in seiner Liebe, weil diese Liebe durch und durch Ruhe gibt für die Seele. So war es vor dem Sündenfall, so war es, als er geruht hat nach den 6 Tagen Schöpfung in 1. Mose 2 und so wird es in Zukunft auch wieder sein. Und wir haben diese Zukunft. In Hebräer 4 oder Offenbarung 14 kann man dazu nachlesen, will ich jetzt der Zeit wegen nicht alles noch vorlesen. Was bewirkt denn diese Ruhe? Diese Ruhe bewirkt einerseits Kraft für neue Taten, für Aufgaben. Das war bei den Jüngern so in Markus, denn da steht, diese Ruhe war gar nicht lange, ja. In Markus 6, da sind sie an einen einsamen Ort, steht dann da, und sie machen sich auf. Sie fuhren also mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Und das ist ja das, was man sich auch manchmal wünscht, ne? Endlich Ruhe und dann genießen wir das. Ja, und dann steht der nächste Satz, aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wo sie hin wollten. Dann kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Also gab es gleich wieder Hektik. Und so ist es bei uns auch. Und so wird es auch bleiben, bis wir einmal in der Herrlichkeit sind. Aber das muss uns nicht erschrecken, das muss uns nicht erschüttern und Angst machen, sondern wir dürfen immer wieder zum Herrn Jesus gehen, immer wieder uns von ihm einladen lassen und Ruhemomente haben und die Seele auftanken lassen. Und dann gibt es auch wieder Energie für Aufgaben. Und dann kann man auch wieder gestärkt in Dinge hineingehen, vielleicht mit einem anderen Blick diesen ganzen Wust erleben und das vielleicht auch entspannter angehen, so wie der Herr Jesus im Sturm vielleicht doch einfach hinlegen und schlafen. Lass mich kurz zusammenfassen. Regelmäßige Pausen braucht jeder Mensch. Und sie sind gut für uns, weil es Gott geplant hat für uns. Voraussetzung für echte Ruhe ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus und die regelmäßige Ausrichtung auf ihn. Wenn man so will, die Heiligung. Immer wieder uns unabhängig von den Umständen, egal ob seine Stimme laut oder leise ist, ihn zu hören und ihn in seine Gegenwart zu kommen. In der Stille vor ihm erkennt man, dass er allein Gott ist, dass er meine Rettung ist, dass er meine Hoffnung ist und dass er mir gut tut. Ruhe bei Gott gibt Kraft für neue Aufgaben oder für die alten Aufgaben, die noch nicht erledigt sind, oder diesen Wust, der immer wieder kommt. Wirkliche Ruhe ohne Gott gibt es nicht. Nur er gibt der Seele Ruhe. Nur er kann der Seele Ruhe geben. Gott schweigt oder ruht in seiner Liebe. Er erträgt die viele Sünde unseres Lebens, weil er dem Menschen in seiner Gnade begegnet und ihn retten will. Aber er wird sicher kommen und dann nicht schweigen, sondern gerecht richten und jedem Einzelnen etwas zu sagen haben. Und für uns, die wir glauben, wie in Hebräer 4 steht, ist es eine Hoffnung auf ewige Ruhe, bei und mit ihm in Herrlichkeit. Amen.